zwischen Hamburg und Haiti.
Seit jeher flößen Vulkane den Menschen Respekt ein. Um diese feuerspeienden Berge ranken sich jede Menge Mythen und Legenden. Lava und Ascheregen haben in der Vergangenheit schon mächtige Imperien einfach ausgelöscht. Und trotzdem wohnen immer noch Menschen ganz in der Nähe von aktiven Vulkanen. Im Magazin von Zwischen Hamburg und Haiti unternehmen wir heute eine Reise zu den Feuerbergen auf den Azoren. Wir reisen in das Land der Vulkane nach Chile und wir besuchen die vulkanische Insel La Réunion vor der afrikanischen Ostküste. Im Studio begrüßt sie Claudia Sarre. Alle 9 Inseln der Azoren sind aus Vulkanen hervorgegangen. Kein Wunder, denn an dieser Stelle im Atlantik liegen die aktiven Kontaktpunkte von gleich 3 tektonischen Platten: der nordamerikanischen, der eurasischen und der afrikanischen. Bis auf den 3000 Meter Gipfel des Pico auf der gleichnamigen Insel sind alle Vulkane bei Eruptionen über die Jahrtausende in sich zusammengebrochen. Es gibt allerdings immer noch jede Menge Vulkankrater, die mittlerweile mit Wasser gefüllt sind. Rund 250.000 Menschen leben auf den Azoren, mit und auch teilweise von den Vulkanen. Jochen Marmet hat die Atlantikinseln besucht.
Corvo bedeutet Rabe. Die Insel Corvo ist eine krasse Schönheit, ein zerborstener Klotz, mitten im Wasser, in den Wellen des Atlantiks. 600 Kilometer entfernt von der Hauptinsel São Miguel. Ein ins Meer gestürztes Raumschiff aus Lava. Schroff, grün, schwarz.
É uma ilha, como eu disse, com 17 km quadrados, 6 de comprimento, 6,3 por 4 de largura.
17 Quadratkilometer ist die Insel groß. Die maximale Ausdehnung liegt bei 6 auf 4 Kilometer. Früher hatte die Insel mal 24 Quadratkilometer. Sie hat also schon einen guten Teil ihrer Fläche ans Meer verloren. Durch die Erosion, vor allem an der Westseite des Calderau. Da sind auch die steilsten und höchsten Wände, direkt vom Calderau runter zum Meer.
Do Caldeirão, da Caldeira, já está mais desgastado por essa erosão.
Fernando Ferreira ist aus dem Norden Portugals vor über 20 Jahren hierher gekommen und geblieben. Er arbeitet für die Umweltbehörde und die versucht gerade, das zerfallende, ursprüngliche Dorf wiederherzurichten. Gedrungene Häuser, einige aus schwarzem Lavastein, viele weiß getüncht. Engste Gassen, keine Bäume, eingestürzte Dächer. 450 Einwohner hat Vila do Corvo, der einzige Ort der Insel. Es waren einmal 880. Das Dorf beginnt etwas über Meeresniveau, dann der Anstieg zum Berg Monte Gordo mit seinem Krater, dem Calderão.
Calderão. Gosto muito do Calderão. Nunca me canso de ir ao Calderão.
Der Calderão ist mein liebster Ort hier auf der Insel. Das ist ein Ort, der für mich einzigartig ist. Abseits dieser Welt öffnet sich da drin eine andere Welt. Das ist einfach fantastisch. Ich gehe immer rein, nach unten, 2-3 Mal pro Woche.
Ou vou se calhar 1-2 vezes por semana.
Der Krater hat einen Umfang von 3,5 Kilometern und ist fast 400 Meter tief. Mittendrin eine gelb-grün-blaue Seenlandschaft, moosbewachsene Lavabrocken überall. Ausgekleidet von steilen Weideflächen, eingefasst von zahl- und zeitlosen Steinmauern. Stille. Größe. Oft wabern Wolken im Innern, nicht selten wehen heftige Winde. Dann schmeckt die Luft endgültig nach Salz, dann regnet es Meerwasser. Im Herbst ist der Krater ein Eldorado für Vogelliebhaber. Die wenigen Betten im Inselort sind dann wochenlang belegt.
Chegávamos a estar aqui já na minha adolescência, de estarmos mais de 90 dias sem transporte com o exterior.
Wir hatten in meiner Jugend mal Zeiten, da konnten wir 90 Tage lang die Insel nicht verlassen. Niemand. Es gab kein Telefon, nur Morsezeichen konnten abgesetzt werden, zweimal am Tag. Als die Revolution 1974 alles änderte und die Azoren auch eine eigene Verwaltung und Regionalregierung bekommen haben, da änderte sich sehr viel und es kam mehr Geld auf die Insel. Wir haben nie gehungert, aber es war schon ein anderes Leben.
Não eram ricas, mas era a única ilha em que ninguém pedia esmola para as portas para comer.
Lino Fraga sitzt im Vorraum der einzigen Bar des Ortes, dem Café BBC, zugleich das Clubhaus der Freiwilligen Feuerwehr. Der 74-Jährige hat nur zum Militärdienst die Insel verlassen. Auch sein Leben im Schatten des erloschenen Vulkans war einfach. Als Kind ist er noch, wie alle auf der Insel, barfuß gelaufen. Es gab keine Straßen, nur raue Lavasteinpfade. Die Kleidung bestand aus Wollstoff. So lebte die verschworene Gemeinschaft hier über 400 Jahre. Dann wurde der kleine Hafen befestigt, die Landebahn, neue Straßen und Häuser gebaut. Geblieben ist in Corvinus die Rinderzucht. Knapp 1300 Tiere weiden rund um den Krater und langsam steigende Besucherzahlen. Ortswechsel. Auf der Hauptinsel São Miguel hämmert die Wissenschaftlerin Joana Pacheco eine Sonde in die Erde, um eine Bodenprobe zu nehmen.
I work in the diffuse degassing.
Ich arbeite für das Forschungszentrum der Uni. Wir sind hier in Ribeira Grande Caldeira, ein bisschen oberhalb des Meeres in den Bergen auf der Insel São Miguel. Wir messen hier das Gas, das aus der Erde kommt.
Ein elektronisches Messgerät wird angeschlossen, die Luft aus der Bodenprobe gesaugt. CO2-Wert und Temperatur im Boden werden so gemessen.
Hier haben wir eine sehr hohe Konzentration an dieser Stelle, an Schwefel und CO2. Die liegen bei fast 100%. Das ist direkt neben einem geothermischen Austritt, aber auch nicht ungewöhnlich.
Sie notiert einen roten Punkt an einem warmen, gemütlichen Stück Rasen oberhalb einer heißen, blubbernden Quelle. Ribeira Grande Caldeira ist eigentlich nur eine kleine Thermalquelle, ein Restaurant mit Gästezimmern und eine Handvoll verlassener Gebäude, üppige Farne und Palmengrün inklusive, am Nordhang des Fogo-Vulkans, von dessen Kraterrand einem die Insel zu Füßen liegt. Messstationen gibt es auf allen Azoreninseln. In Ponta Delgada, bei Iva und Civisa werden sie rund um die Uhr überwacht und ausgewertet. Sollte sich eine Bedrohung ankündigen oder gar der Katastrophenfall eintreten, treffen sich die Verantwortlichen aus Politik, Militär und Zivilschutz und beraten mit den Forschern, was zu tun ist. Erdstöße gibt es übrigens fast jeden Tag. Die meisten sind kaum wahrnehmbar. Größere Erdbeben mit tausenden zerstörten Häusern gab es zuletzt in den 1980ern auf der Insel Terceira. Der letzte große Vulkanausbruch war Ende der 1950er auf Faial, was zu einer großen Auswanderungswelle nach Amerika führte. Zurück zum Fogo-Vulkan bei Caldeiras nahe Ribeira Grande. Hier wird der thermale vulkanische Atem nicht nur überwacht, er wird auch genutzt zum Kochen von Cocido.
Ich habe um 8 Uhr heute früh alles reingestellt und warte jetzt schon 7 Stunden. Gleich ist es fertig.
Ein Alutopf voller Kartoffeln, Rindfleisch, Würste, Kohl, Yams, Hähnchen und Möhren. Stundenlang im kochend heißen Dampfloch gegart mit besonderem Mineralaroma. Der Stallarbeiter João öffnet die Jedermann-Kochstelle, ein kreisrundes Loch im Boden.
Vorsicht, nicht zu tief reinfassen, sonst verbrennst du dich. Das kommt direkt aus der Erde und wird mit diesem Holzdeckel abgedeckt. Der Topf selbst ist zu, aber der Wasserdampf kriecht da rein. Und das gibt den besonderen Geschmack. Alles absolut natürlich.
João hat heute Urlaub. Gut eine Stunde braucht er bis nach Hause an die Nordküste mit seinem 50 Jahre alten Zündapp-Moped. Er wuchtet den Topf auf die kleine Ladefläche, verteut ihn mit Kordeln, Plastiksäcke drumherum. Das Essen kann so noch eine Stunde nachgaren.
Alles genau berechnet.
Dann knattert er samt Eintopf die Straße hinunter. Vorbei am schlummernden Fogo-Vulkan, vorbei an den dampfenden Quellen von Caldeiras, mitten im Atlantik, auf der Azoreninsel São Miguel.
Jochen Marmet mit Vulkangeschichten von den Azoren. Auf der anderen Seite der Welt, auf der Südhalbkugel, befindet sich Chile, ein Land der Extreme. Es wird nicht nur regelmäßig von Erdbeben heimgesucht, sondern Chile gilt auch als das Land der Vulkane. Von den 2000 dort existierenden Vulkanen sind mehr als 50 noch aktiv. Viele dieser Vulkane liegen im Süden des Landes und werden umringt von urtümlichen Araukarienwäldern. Dort leben auch die Mapuche, Chiles Ureinwohner. Bis heute versuchen sie im Einklang mit der Natur zu leben, verehren die Naturgeister und besänftigen die Vulkane mit alten Riten. Masida Luca war mit den Mapuche im Vulkangebiet unterwegs.
Schwarze Vulkanerde knirscht beim Laufen unter den Füßen. Überall säumt sie die Wanderwege am Fuße des Vulkans Lanín. Daneben üppige Büsche, Sträucher und kleinere Bäume. Vereinzelt ragen aber auch nur noch karge weiße Äste aus den Bäumen hervor. Der mächtige Lanín selbst erhebt sich mit seinen stolzen 3800 Metern in den Himmel. Die eisbedeckte Kuppe leuchtet in der Sonne. Nur ab und an verschwindet die Spitze hinter Wolkenschwaden. Der Lanín gilt als aktiv, auch wenn sein letzter Ausbruch schon sehr lange her ist.
Acá estamos en la novena región o región de la Araucanía, comuna Curarrehue y en la montaña.
Wir sind hier in der Region Araucanien, in der Kommune Curarrehue, am Fuß des Vulkans Lanín. Diesen Vulkan teilen wir mit Argentinien. Wir sind auf der chilenischen Seite. Am Hang des Lanins gibt es Wanderwege, Lagunen und Araucarientannen.
Maritza Conia Curioentro ist Mapuche, gehört also zu den Ureinwohnern Chiles. Die langen schwarzen Haare und ihre Brille fallen auf. Nach dem Studium wollte sie wieder hier in der Region leben, nahe der Natur, denn sie liebt die Abgeschiedenheit und Stille. Die wird an diesem Tag fast nur von ihrem 5-jährigen Sohn unterbrochen. Er hebt Steinchen auf oder zieht sich beim Laufen eingefangene Stacheln aus seinem dunkelblauen Pullover. Auch Maritzas Sohn und ihr Mann sind Mapuche, genauso wie die erst wenige Monate alte Tochter, die Maritza in einem Tragetuch um sich gebunden hat. Nach wie vor betrachten die Mapuche die Natur als Heiligtum.
Für uns besitzt jeder Ort seinen eigenen Geist. Wir nennen sie Nien. Im Wasser lebt der Nienko, im Berg El Mauisa. Deshalb brechen die Vulkane aus, gibt es Wasser und überhaupt Leben an diesen Orten.
Die Mapuche glauben an Wesen im Wasser, im Wind, im Feuer, in der Erde, im Stein, im Urwald und in den Bergen. Sie hauchen den tiefblauen Seen, reißenden Flüssen und mächtigen Vulkanen Leben ein, auch den im Villarrica-Nationalpark. Es ist der älteste Nationalpark Chiles, benannt nach dem Vulkan Villarrica, nicht weit von hier gelegen. Der Villarrica ist überaus aktiv. 2015 noch spuckte er gewaltige Lavafontänen. Die Mapuche haben großen Respekt vor den Vulkanen.
Cuando ingresamos a algún espacio o sobre todo estos donde hay no hay mucha intervención y
wenn wir die Natur betreten, vor allem unberührte Orte an den Anden, dann bitten wir den Geist des Berges mental um Erlaubnis. Das sind tradierte Glaubensformen. Mein Großvater hat erzählt, einmal hatte er zusammen mit seinen Kindern die Tiere zum Weiden in die Berge mitgenommen. Er vergaß, um Erlaubnis zu fragen, und irrte dann mehrere Tage lang in den Bergen umher.
Der Weg schlängelt sich immer tiefer in den urtümlichen Araukarienwald hinein. Diese Tannen haben eine unverwechselbare Form. Wie Regenschirme ragen die dichten Kronen in den Himmel. Hellgrüne Flechten hängen an ihnen herunter. Man muss den Kopf in den Nacken legen, um die Zapfen zu sichten. Wenn die Früchte reif sind, machen die Mapuche daraus Mehl und Brot. Piñones heißen sie und schmecken köstlich. Etwas süßer als Kastanien. Die Araukarien können bis zu 2000 Jahre alt werden.
Arauco tiene una pena que no la puedo callar. Son injusticias de siglo que todos ven aplicar. Nadie le ha puesto remedio pudiéndolo remediar. Levántate, buen chuyá.
Araucarienwälder, Seen und Vulkane, das ist der Lebensraum der Mapuche. Ihnen wird nachgesagt, das stolzeste indigene Volk Südamerikas zu sein. Sie kämpften so lange verbissen gegen die Kolonialisierung durch die Spanier, bis sie als Mapuche-Nation anerkannt wurden. Und zwar schriftlich. 1641 wurde das unabhängige Territorium besiegelt. In der Geschichte Südamerikas ist das ein einzigartiges Abkommen. Heute leben die Mapuche auf einem kleineren Territorium, als ihnen ursprünglich zugesichert worden war, was immer wieder zu Konflikten mit dem chilenischen Staat führt. Fünfzig Mapuche-Familien leben in dem Dorf von Mariza, irgendwo zwischen den Vulkanen Lanín und Villarrica. Auch ihre Eltern und Geschwister haben ihre Häuser in der Nachbarschaft. Viele Dorfbewohner halten Kühe, Schafe und Hühner, pflanzen ihr eigenes Gemüse. Einige arbeiten in den größeren umliegenden Städten. Die Moderne hat schon längst Einzug gehalten, samt Internetempfang. Vor allem die älteren Mapuche bewahren die alten Traditionen. Wie Luisa Calfumán, die nicht weit von Mariza, gleich neben dem Fluss wohnt.
Pillan heißt Vulkan in Mapukunzun, der Mapuche-Sprache. Ich habe alles von den Vorfahren gelernt, die Art zu leben. Alles ist in meinem Kopf gespeichert.
Luisa Calfumán spricht fließend Mapukunzun. Die 73-Jährige ist klein und zierlich. Sechs Kinder hat sie und noch mehr Enkelkinder. Neben ihrem Haus hat sie sich auch eine Ruka, ein traditionelles Mapuche-Haus, bauen lassen. Darin werden Zeremonien gefeiert und typische Gerichte gekocht. Ihr Mann und sie halten einige Meter weiter Schafe. Im Gemüsegarten wachsen auch Heilkräuter. Die Uhren scheinen hier langsamer zu laufen, bis mal wieder ein Vulkan ausbricht, so wie vor einiger Zeit der Villarrica.
Diejenigen, die konnten, entkamen. Es blieb nicht viel übrig, keine Brücke, und die Leute kletterten die Bäume hoch. Überall lagen Asche und Steine. Am nächsten Tag haben wir Mapuche uns versammelt, eine Zeremonie abgehalten, um die Erde zu beruhigen und den Vulkan. Und er beruhigte sich auch.
Bei den Zeremonien versammeln sich die Mapuche an einem Altar um ein Feuer herum und trinken ihre Limonade Mudai. Sie opfern lebende Tiere, Schafe und Hühner und sprechen ihre Fürbitten.
Ich bitte die Mutter Erde, dass der Vulkan sich nicht rührt, dass wir ruhig bleiben, dass unseren Familien, unseren Brüdern und Schwestern nichts passiert.
Mit Hilfe dieser uralten Rituale versuchen die Mapuche, die Geister in den aktiven Feuerbergen zu beschwören. Sie glauben fest daran, dass die Naturgeister über die Vulkane herrschen. So ist es schon seit Jahrtausenden und so wird es auch immer bleiben.
Masida Luca hat die Mapuche in Chile besucht. Es ist ein wenig seltsam. Eine kleine vulkanische Insel im Indischen Ozean und doch ist es Frankreich. Mit französischen Supermärkten, französischen Linienbussen und französischer Beschilderung. La Réunion ist ein kleines Stück Frankreich vor der afrikanischen Ostküste, ein sogenanntes Überseedepartement. Aber nicht nur das. La Réunion ist außerdem ein geologisches Meisterwerk aus Feuer, Wasser und Wind. Die heißeste Attraktion von La Réunion ist der letzte aktive Vulkan der Insel, der Piton de la Fournaise. Jan-Philipp Schlüter nimmt sie mit auf eine Reise, unter anderem durch einen Lavatunnel.
Achtung, Gefahr, steht in roten Buchstaben auf dem großflächigen knallgelben Warnschild. Der Vulkan ist ein gefährliches Naturgebiet. Die Ränder der Krater sind extrem instabil und äußerst gefährlich. Spätestens hier dürfte jedem Wanderer klar werden, La Réunion ist nicht nur eine vulkanische Insel, die vor 3 Millionen Jahren mit dem Aufstieg des Piton des Neiges aus dem Indischen Ozean entstand, sondern sie beherbergt bis heute einen äußerst aktiven, feuerspeienden Berg. Der Piton de la Fournaise ist einer der betriebsamsten Vulkane der Erde. Sein Name, der übersetzt Glutofenbergspitze bedeutet, ist Programm. Der 2.500 Meter hohe Vulkan spuckt fast jährlich Lava. Bei einem gewaltigen Ausbruch vor 10 Jahren ist sogar der Hauptkrater eingebrochen. Der Boden des riesigen Kraters krachte 300 Meter in die Tiefe. Dieser gewaltige Abgrund ist eine der Hauptattraktionen des Piton de la Fournaise. Was viele nicht wissen, man kann diese vulkanische Pracht auch unterirdisch genießen. Sehr witzig. Während wir keuchend auf dem Bauch durch einen engen Spalt robben, ermahnt Lava-Tunnelführer Vincent uns, denkt daran, gut auszusehen. Ich mache jetzt Fotos. Seit gut einer Stunde sind wir schon unterwegs im Lavatunnel des Vulkans Piton Bleu. 90% Luftfeuchtigkeit, immer wieder schmale Passagen, durch die man kriechen muss. Helm mit Stirnleuchte, Knieschoner, Handschuhe sind Pflicht, damit man sich an den rauen Steinen nicht die Kleidung oder noch schlimmer die Haut aufreißt. Dieser Tunnel ist vor gut 22.000 Jahren nach einem Ausbruch des Piton Bleu entstanden. Stellt euch Lava vor, die auf Sand fließt, 1200 Grad heiß. Sie bringt den Sand nicht zum Schmelzen, sondern schiebt ihn vor sich her und bildet so eine Rinne. Im Inneren dieser Rinne fließt die heiße, flüssige Lava. Das ist der Anfang eines Lavatunnels. An den Rändern und an der Oberfläche des Stroms erstarrt die Lava zuerst, denn dort sind Fließgeschwindigkeit und Temperatur am niedrigsten. Dazu kommt noch Basaltgestein, das in der Lava absinkt. So entstehen Seitenwände und am Ende auch das Dach des Tunnels. Manchmal fallen dann Brocken von oben in den Lavastrom und produzieren so Lavaspritzer an den Wänden oder an der Decke. Wenn die Spritzer tropfen, bilden sie auf dem Weg nach unten Stalaktiten. In nur 3-4 Minuten. Die hier hängen seit 22.000 Jahren da. Anders als bei normalen Tropfsteinhöhlen wachsen die Stalaktiten hier nicht nach. Sie bilden sich bei der Entstehung des Lavatunnels, dann bleibt alles wie es ist, tausende von Jahren. Das Innere des Piton Bleu Lavatunnels ist auf skurrile Weise wunderschön. Bizarre, schwarze und bräunlich-graue Lavaformationen. Manche erinnern an Bienenwaben, andere an aufeinandergeschichtete Hasenköttel. Mal matt, mal eher glänzend. Es gibt glatte Abschnitte, die vom Lavastrom damals praktisch verglast worden sind, und sehr raue Formationen, die man ohne Handschuhe besser nicht umgreift. La Réunion ist durchlöchert wie ein Schweizer Käse. Schätzungsweise 400 bis 500 Lavatunnel gibt es hier. Manche sind nur etwa 3 Meter hoch wie dieser hier. Andere haben einen Durchmesser von 8 Metern mit 15 Meter hohen Sälen. Nicht alle können besichtigt werden. Vor allem bei einigen rund um den Piton de la Fournaise, einem der aktivsten Vulkane der Welt, wäre das Risiko zu groß. Der Fournaise rutscht bei jedem Ausbruch ein Stück Richtung Meer. Im Schnitt 3 Zentimeter pro Jahr. Der gesamte Vulkan. Das ist erstmal nichts Besonderes. Alle Vulkane weltweit rutschen. Der hier bewegt sich aber viel. Beim Ausbruch 2007 sind manche Teile auf einen Schlag 1 Meter abgerutscht. Wenn das nochmal passiert, könnten sich bei manchen Tunneln die Spalten dramatisch vergrößern und alles würde einstürzen. Nach gut 2 Stunden im dunklen Inneren des Lavatunnels geht es zurück an die Oberfläche. Wem die Lavatunnel zu klaustrophobisch sind, der kann die Vulkane natürlich auch überirdisch genießen. Zum Beispiel mit einer Wanderung durch die 3 grandiosen Talkessel Silaos, Mafat und Salasi. Sie sind umgeben von durch Erosion geformten, abrupten Felswänden. Die steilen Hänge sind dschungelartig dicht und üppig grün mit Riesenfarnen und Bäumen bewachsen. Wasserfälle stürzen sich rauschend in die Tiefe. Magische Natur. Man kann aber natürlich auch die besonderen Früchte genießen, die die mineralstoffreiche vulkanische Erde der Insel beschert. Im Süden La Réunions schlängelt sich eine Serpentinenstraße von der Küste hoch auf eine schmale Hochebene. An einem Teilstück, dem Petit Serré, ist sie zwischen 2 Schluchten gerade mal 60 Meter breit. Links tief unter einem fließt der Fluss Rivière des Remparts, rechts der Longuevin. Ein Blick in den Abgrund löst Gänsehaut aus. Ein paar Kilometer weiter landet man im verschlafenen Dorf Grand Coude. Auf kühlen 1100 Metern wächst hier der Bourbon Pointu, eine der rarsten und exklusivsten Kaffeesorten der Welt. Jacques Lépinet streift durch die Kaffeesträucher auf seinem hügeligen Grundstück. Liebevoll streicht er über die noch unreifen, grünen, kirschgroßen Früchte. Einige verfärben sich schon rot. Sehen Sie, die Bohnen fangen langsam an zu reifen. Im Oktober werden wir sie ernten können. Das ist der Bourbon Pointu. Auf den ersten Blick unterscheidet sich der rare Kaffee nicht groß von günstigeren Sorten. Kenner erkennen vielleicht die leicht spitz zulaufende Form der Bohne, der Kaffee seinen Namen verdankt. Aber der Bourbon Pointu ist ein besonderer Luxusartikel. Das ist ein legendärer Kaffee, ganz sicher einer der besten der Welt. Das Besondere ist sein niedriger Koffeingehalt, nur halb bis ein Viertel so viel wie bei einem normalen Kaffee. Und das Aroma, der intensive Geschmack von exotischen Früchten, das findet man nur ganz selten. Kaffeeliebhaber schwärmen von feinen, komplexen Säurestrukturen und breit gefächerten Aromen von Zitrusfrüchten. Und tatsächlich, selbst ungeübte Nasen erkennen sofort den Geruch von Papaya, Grapefruit oder Litchi. Die Sorte wurde 1771 auf der Insel entdeckt und soll am Hofe des französischen Königs Ludwig XV. Sehr geschätzt worden sein. Dann geriet der Bourbon Pointu lange in Vergessenheit, bis ein paar leidenschaftliche Kaffeeliebhaber auf La Réunion ihn wieder entdeckt haben. Etwa 50 kleine Produzenten gibt es heute. Jacques Lépinet, dessen Ahnen vor fast 400 Jahren auf die Insel gekommen sind, baut ihn mittlerweile seit fast 15 Jahren an. Kaffee ist eine Passion für mich. Das liegt in der Familie. Meine Ahnen haben alle Kaffee angebaut und getrunken. Wir machen hier alles selbst, vom Samen bis in die Tasse. Die Voraussetzungen für den Anbau hier auf den Ausläufern des Vulkans Piton des Neiges sind ideal. Wechselhaftes Klima auf 1000 Metern Höhe, viel Regen, viel Sonne, vulkanischer Boden und vor allem viel Zeit zum Reifen, bevor jede Bohne von Hand gepflückt wird. Jede Menge Aufwand für einen überschaubaren Ertrag. Gerade mal 400 bis 500 Kilo des edlen Kaffees produziert der Familienbetrieb von Jacques Lépinet jedes Jahr. Kein Wunder, dass man auf dem europäischen Festland um die 300 Euro pro Kilo dafür bezahlt. Jacques ist stolz auf seine edle Bohne. Ein paar Kilo seiner Produktion behält er immer für sich und brüht seinen Bourbon Pointu fast schon rituell auf. Am besten macht man einen Aufguss in einer Kanne mit Pressfilter. Das siedende Wasser muss 90 Grad heiß sein. Dann nehme ich 7 Gramm Pulver pro Tasse, 5 Minuten ziehen lassen und fertig. Das Geheimnis ist, die Bohnen immer erst im letzten Moment zu mahlen. Jacques genießt seinen Kaffee pur, ohne Milch und Zucker. Hippe Kaffeetrends lehnt er sowieso streng ab. Einen entkoffeinierten Bourbon Pointu Soja Latte to go oder das kostbare Pulver gar in profane Alukapseln pressen, kommt für ihn nicht in Frage. Nein, das wäre eine ganz schlechte Idee. Das ist doch kein Kapselkaffee. Den muss man genießen. Wer Bourbon Pointu trinkt, lässt sich viel Zeit.
Jan-Philipp Schlüter war auf der Vulkaninsel La Réunion. Und damit sind wir am Ende unseres Magazins. Fotos und Infos zu unseren Beiträgen finden Sie im Netz unter ndr.de/zwischen-hamburg-und-haiti in einem Wort geschrieben. Im Team waren heute Dennis Schröder und Christine Dreyer. Ich bin Claudia Sarre und wünsche Ihnen noch einen entspannten Sonntag.